Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich setze mich mal so. Jetzt habt ihr meinen Rücken, aber vielleicht könnt ihr von Patrick was sehen. Wir setzen uns hier so ein bisschen gegenüber. Ihr habt Patrick jetzt schon gehört, aber noch kein Wort sagen hören. Irgendwo. Hast du das an? Zeig mal kurz. Nee, genau, einmal noch drücken.
Ja, so. Ich durfte vorher kein Wort sagen.
Irgendwo sagst du aber, vielleicht ist auch Musik eine deiner Sprachen. Irgendwo habe ich dich das in einem Clip, glaube ich, sagen hören. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, unser Gast bist. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, ein paar Wochen. Ehrlich gesagt, da haben wir uns auch nur so flüchtig kennengelernt und jetzt mal telefoniert. Bevor ihr versteht, warum wir ihn überhaupt eingeladen haben, erstmal so, Patrick, was muss man über dich wissen? Wenn man dich bei Facebook stalkt, dann erfährt man irgendwie, man sieht einen Sportler. Irgendwo bist du als Skifahrer.
Ach so, ja, okay, ja, so. Interessant. Ja.
So, dann sieht man einen Land Rover.
Was ist so für ein öffentliches Bild, wenn man nie so drüber nachdenkt?
Dann sieht man einen Land Rover irgendwie, man denkt an Outdoor-Sachen. Ich weiß, du bist Unternehmer, ich weiß, du bist offensichtlich Musiker. Ist das schon, was dich ausmacht?
Oder? Nee, eigentlich das Wichtigste fehlt. Du musst vielleicht mal mein Facebook-Image ein bisschen korrigieren. Also hi.
Nein, ich habe dein Facebook-Image nicht ganz durchgeguckt,
nur so. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ich Missionar bin oder war, ist ein bisschen schwierig zu bestimmen. War 25 Jahre lang unterwegs in aller Welt und es stimmt, Unternehmer, also ich war immer selbstständig, habe mich selber finanziert, weil die Mission, ich hatte einen Beruf immer zum Geld einnehmen, das war meine Programmierung. Und ein Beruf zum Ausgeben, das war meine Mission. Also ich habe das nie irgendwie gemacht, um damit Geld zu verdienen. Und genau.
Okay.
Und
was aber die noch? Anderen Fotos da, Land Rover, Sport, so, das sind schon Dinge, die...
Oder? Ich mache einfach sehr viele, immer mehr Sachen gerne, als ich sie schaffe. Das ist eine Krankheit in unserer Familie. Mein Vater ist vor kurzem gestorben und hat bestimmt noch ins Grab 1000 Sachen mitgenommen, die er eigentlich noch machen wollte vorher. Mhm. Und das ist bei uns allen so. Also ich fliege zum Beispiel, meinen Pilotenschein muss ich aber jetzt wieder erneuern, weil ich nicht dazugekommen bin im letzten Jahr. Mhm. Und Land Rover fahren tue ich gerne, Offroad fahren. Tauchen tue ich gerne und eigentlich alles, was mit allen Elementen zu tun hat, ja.
Okay.
Wobei diese Land Rover-Geschichte, da komme ich später nochmal drauf, weil das hat noch eine spezielle Bewandtnis.
Okay. Und du bist Musiker auch irgendwie?
Ach so, genau, ja. Ich habe Musik studiert und während meiner Musikzeit habe ich Leute kennengelernt, die mich sehr fasziniert haben oder wo ich glaube auch der Herr drüber gewirkt hat und mich gegriffen hat. Und das führte dann dazu, dass ich in die Mission gegangen bin. Und zwar... Soll ich dazu schon was sagen?
Ich frage mal dazwischen genau. Kurz. Ich frage mal da kurz dazwischen.
Aber nur, weil du sagtest Musik. Also das heißt, ich habe deswegen, obwohl ich Musik studiert habe, nie als Musiker gearbeitet. Deswegen wollte ich das sagen, weil ich eben mit der Mission war das nicht kompatibel. Oder ich sehr früh angefangen habe, diese Reisen zu machen. Ich war immer so ein Dritteljahr unterwegs. Das wäre nicht nebenbei mit dem Cello gegangen, abgesehen davon, dass ich einfach nicht genügend verdient hätte. Und so habe ich dann Gott gefragt, dass er mir irgendwie einen anderen Job gibt. Und so kam das dann Stück für Stück bin ich zum Programmierer geworden. Ja, genau. Okay. Ich habe dann immer so Schulungen gemacht für Programmierer. Später in der Mittagspause habe ich dann immer den Leuten gesagt, wisst ihr überhaupt oder wissen Sie, dass ich gar kein Programmierer bin? Da habe ich immer eine gute Gelegenheit gehabt, so ein Zeugnis zu geben.
Okay, wir fangen jetzt in deinem Leben vorne an, obwohl wir da ein bisschen Gas geben. Du bist wie alt?
Ich bin in dem Alter, wo man diese Fragen nicht mehr
stellen kann. Okay, also du bist irgendwas zwischen 35 und 55, sage ich jetzt mal.
Also okay, 52.
wir beschleunigen sozusagen die erste Phase deines Lebens, sonst kommen wir in einer halben Stunde hier nicht durch. Warum du hier sitzt, warum ich dich eingeladen habe, warum ich gesagt habe, wärst du jemand, der vielleicht mal offen seine Geschichte erzählt? Du hast jetzt gerade gesagt, Missionar gewesen, bist es immer noch. Du bist Christ und du bist mit einem Mann verheiratet.
Ja.
Das ist nicht super typisch. Und das ist auch noch nicht lange so, ne? Richtig. Sagen wir mal ein paar Jahre.
Ja.
Du bist katholisch aufgewachsen. Mich würde interessieren, wann kam der Glaube in dein Leben? Also klar, man wächst irgendwie kirchlich auf, da spielt das irgendwie eine Rolle, aber irgendwann funkt das ja bei einem selbst. Und die zweite Frage schiebe ich gleich hinterher, kannst du gleich in eins packen, auch wenn das zwei ganz verschiedene Themen sind. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, ich fühle anders in Bezug auf Frauen und Männer oder damals Mädchen und Jungs?
Die Sache mit Glaube erstmal, mich hat das hier ja benachbarte Kloster Münster-Schwarzach in meiner Jugend sehr stark beeinflusst. Ich war sehr fasziniert von den Mönchen dort. Ich habe dort Osterfreizeiten mitgemacht und nach meinem Abi war ich dort und das war so eine Zeit, wo ich Gott gesucht habe, was er eigentlich mit meinem Leben will und wo ich einfach gespürt habe, Gott greift mich und sagt, ich will, dass du mir gehörst. Vorher habe ich mir gedacht, ich muss irgendwie Priester oder Mönch werden und dann war klar, alles Paletti, ich gehöre ihm und ich war sein Jünger und das war so eine Durchbruchserfahrung, die mich dann dazu gebracht hat, dass ich andere Leute gesucht habe, die so sind wie ich, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und die fand ich irgendwie dann in meinem Studienort, wo ich dann hingegangen bin, gar nicht so und so, dass ich dann in unterschiedlichsten, also in der katholischen Kirche fand ich sie nicht so und dann habe ich in unterschiedlichsten Gemeinden gesucht und habe dadurch ganz viele verschiedene Gruppierungen kennengelernt und seitdem auch die Last gehabt dafür, dass Christen zusammenkommen.
Okay. Und das heißt, diese Erfahrung war, da warst du Jugendlicher, junger Erwachsener.
Genau, mit 18 war das.
Okay.
Und so mit 21 habe ich die Leute, also während meinem Musikstudium die Leute kennengelernt, mit denen ich dann 25 Jahre lang in der ganzen Welt unterwegs war.
Jetzt nehme ich an, dieser Gedanke, ich fühle mich eigentlich mehr zu Jungs als zu Mädchen hingezogen oder nicht zu Mädchen, wie auch immer, war wahrscheinlich früher.
Ja, genau, das war schon immer. Ich bin absolut nicht bisexuell.
Und kannst du da uns noch kurz mit in diese Zeit reinnehmen? Ich stell mir das vor, als Teenager, du hast am Telefon gesagt, irgendwie fühlte sich etwas falsch an oder etwas anders. Ich bin irgendwie anders.
Ja, falsch da eigentlich noch nicht, sondern erstmal spürt man, du gehörst nicht so zu den anderen Jungs dazu. Und die interessieren sich für andere Sachen. Also die spielen Fußball und lesen Bravo und ich lese Erich Fromm, die Kunst des Lebens. So. Mhm. Das war so typisch. Und spiele Cello. Mhm. Genau, also das heißt, man nimmt sich wahr als jemand irgendwie, der ist anders, weiß aber eigentlich dafür noch richtig keinen richtigen Begriff zu finden. Ich war damals auch in so einem ökumenischen Gemeindezentrum und ich weiß nicht genau, was mich dazu veranlasst hat. Ich habe nie schon von Anfang an das nie angenommen. Also ich habe nie gesagt, okay, Patrick, du bist schwul, Punkt. Das habe ich nie gemacht, sondern ich habe das immer als ein Problem, mit dem ich irgendwie umgehen muss und vielleicht Anfechtungen oder so eingeordnet. Und das andere, da habe ich mich verweigert. Schon damals, umso mehr dann noch, als ich dann mehr im evangelikalen Bereich unterwegs war, denn die Mission war sehr stark evangelikal und auch charismatisch geprägt. Und da war das dann natürlich auch theologisch so gründlich fundiert, dass ich sicherlich nicht einer von denen sein wollte, die und so weiter, was die einschlägigen Bibelstellen darüber zu sagen scheinen.
So, jetzt bist du junger Erwachsener und dann kommt diese, ich glaube, 25 Jahre etwa, diese Zeit, wo du weltweit unterwegs bist in dieser Missionsgesellschaft, als Missionar, nebenher Beruf, finanzierst du dich anders, das heißt praktisch ehrenamtlich als Missionar unterwegs. Ne? Mhm. Sag mal, was muss man wissen, dass man ungefähr einordnet, was ihr da gemacht habt, was euer Ziel war?
Wie gesagt, ich war von Anfang an hatte ich eine große Last dafür, dass Gläubige zusammengehören und dass es praktisch ganz oft nicht gelebt wird. Und das war eigentlich was mich entzündet hat und was mich auch mit denen zusammengebracht hat. Und der Leiter dieser Gruppe, das war mehr so eine private Gruppe, war also keine Institution, bewusst nicht, hatte auch keinen Namen, deswegen auch nicht bekannt. Aber der hatte uns tief vermitteln können, wie Gott derjenige ist, der dich beruft, diese Berufung auf dein Leben legt und dich dadurch auch autorisiert. Und dadurch hatte ich eine Freimut bekommen, zu unterschiedlichsten Gruppierungen hinzugehen. Also ich kann die Sprache der exklusiven Brüder genauso gut wie der Katholiken oder der liberalen Protestanten sprechen. Mhm. Weil es geht bei Liebe immer darum, dass man es dem anderen möglich macht, mich zu verstehen und gleichzeitig ihn zu verstehen. Das war was mich immer berührt hat. Ein Vers, der fiel mir jetzt auf dem Weg hierher nochmal ein. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merket auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an, hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Das war sowas, was mich so, wow, so, du wirst überall, ich war wirklich buchstäblich in 100 Ländern und ziemlich schräge Länder auch. Also, und da dieses Bewusstsein zu haben, Gott legt deine Hand auf dich. Und das hat mich eigentlich von Anfang an geprägt, auch schon bevor ich in dieser Gruppe war. Ich bin immer sonntags auf den Berg gegangen und habe mir auf mein großes Tagebuch aufgeschrieben, was ich Gott sage und was er mir sagt. Das war für mich so ein Rückzugsort. Und das hat mich dann weiter begleitet. Und dann geht es weiter. Ich habe meinen Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also auf jeden Fall, ich habe meine Autorität auf dich gelegt, habe meinen Mund gesalbt. Und mit diesem Bewusstsein bin ich halt an viele Orte hingegangen. Habe zum Beispiel einen ehemaligen Hindu-Priester kennengelernt, also von der Brahmanenkaste in Nepal, wo ganz selten sich Leute herausbekehren, natürlich dann auch rausgeworfen worden ist, und bin dann die extremen verschiedenen Orte von Flüchtlingslagern, von Bhutanis, wo sehr starke Christenverfolgung ist im Osten von Nepal, wo wir dann gepredigt haben, oder bin durch Tschetschenien gereist und wo eigentlich das lebensgefährlich war.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt auch gefährliche Sachen.
Genau, also ich hatte einfach mit dem tiefen Wissen, der Herr will, dass ich da hingehe, bin ich da hingegangen, zusammen mit dem Bruder und mit schwarz verhängten Bussen, und die haben uns alle so angeguckt, was wir als Ausländer wollen. Kurz vorher sind noch zwei Schweizer dort entführt worden, für ein Millionenlösegeld von der Schweizer Staat dann wieder freigekauft worden. Es war total verboten, dass Ausländer hinkommen, es war gerade zwischen den zwei Kriegen, und die haben uns dann rausgeschrien, also an der Grenze, und wir dachten, was passiert? Und ich habe einfach auf Jesus geguckt und wusste, ach, er hat gesagt, wir sollen gehen, okay. Kurz gewartet, und dann kam der oberste Leiter, hat uns angeguckt, hat nur so rüber gemacht, so, lasse gehen. Und da war das Hallo groß in den Bus, und wir sind dann gebracht worden nach Grozny, und der Busfahrer fragt, wohin wollt ihr? Wir dachten, ja, zum Marktplatz, da kann ich euch rauslassen, da werdet ihr umgebracht. Wohin wollt ihr? Ja, okay, zur Baptistengemeinde. Da hat er uns mit dem großen Bus durch die ganzen kleinen schrägen Ecken gebracht in die Baptistengemeinde, und tatsächlich nicht lange Zeit vorher war der Kopf des Baptistenpastors dann auf dem Marktplatz gestanden. Also das war wirklich ernsthaft.
Also der Kopf?
Der Kopf ohne Körper. Und kurz danach sind wir nach Dagestan, angrenzende russische Republik, wo wir dann viele geflohene tschetschenische Christen gefunden haben, wo wir dann wussten, warum Gott wollte, dass wir dort waren. Denn das war für die unglaublich, dass wir dort gewesen waren, und riesig ermutigend. Und so habe ich dann einfach nämlich viel erlebt. Dann an der Grenze sind wir dann auch noch gefangen genommen worden, weil wir da kein Visum bekommen haben. Das andere Visum war schon abgelaufen von Russland. Das Visum von Aserbaidschan haben wir nicht bekommen. So waren wir im Niemandsland 3 Tage gefangen. Und da hat uns dann irgendwie auch das deutsche Konsulat rausbefreit. Also waren schon ziemlich krasses Story ist dann
so. Du erlebst sozusagen 25 Jahre, vielleicht nicht immer so intensiv, aber doch ein abenteuerliches Leben, in dem du Gottes Führungsschutz genau. So immer wieder erfährst.
Ja.
Und diese Gruppe, in der ihr da unterwegs seid, oder vielleicht nicht immer zusammen unterwegs, aber die dich aussendet, in der du da bist, die du ja jetzt, kommen wir gleich noch zu, auch wieder verlassen musstest. Was war das Schöne, auch rückblickend, das Besondere an diesem Leben?
Also ich könnte es wahrscheinlich mit einem Wort zusammenfassen: Gott ist mit dir. Also das Wahrnehmen, du gehst hin und der Herr ebnet die Wege. Ich meine, ich hatte 30, 40 Beter hinter mir, die wirklich Tag und Nacht hingegeben sich dafür verschwendet haben. Und das war einfach total zu merken. Ich erinnere mich, als ich in Moskau, das war kurz nach der sowjetischen Zeit, also ich bin wirklich schon sehr alt, wo der Herr zu mir gesagt hat, geh zum Inlandsflughafen. Und ich dachte, okay, damals brauchte man ein Visum, wenn man außerhalb von Moskau hin wollte. Ich dahin, und dann, als ich dort angekommen war, mit meinem kleinen Täschchen, sagte der Herr, ich war da so ein ganz kindlicher Glaube, weißt du, so, ich dachte, du hattest nichts anderes, als dich einfach auf die Stimme irgendwie Antennen auszufahren. Geh aufs Rollfeld. Unten so eine Glastüre, links und rechts ein Soldat. Und da dachte ich, naja, in der Bibel hat man dann die Leute mit Blindheit geschlagen. Okay, also im Namen Jesu, sie sind jetzt blind. Ich habe schon ein bisschen gebibbert, aber dann gedacht, ja, so ist das Leben mit Jesus eben. Und dann bin ich da runter und sie waren blind. Und ich bin auf die andere Seite, bin in einen Bus da eingestiegen, der hat mich zu irgendeinem Flugzeug gebracht. Und dort fand ich dann einen Christen, den ich vorher kennengelernt hatte, auf einer christlichen Konferenz, und fragte ihn, was mache ich jetzt sozusagen? Und er sagt, wenn Gott dich bis hierher gebracht hat, dann wird es schon weitergehen. Und ich hatte so, Jesus sagt, halt dich immer an ihn. Ich nehme hinterher alle Leute, Boarding Pass kontrolliert und so weiter. Ich dachte, was mache ich jetzt? Mich haben sie nicht kontrolliert. Ich mich neben denen gesetzt, und dann habe ich ihn gefragt, wohin fliegen wir eigentlich? Und dann hat er gesagt, ja, nach Vinica in die Ukraine. Und dann bin ich dahin, habe dort vor allen Gemeinden sprechen können über mein Anliegen, weil denen habe ich das Wunder erzählt und haben sie mich alle sprechen lassen, und bin dann nachts dann 50 Stunden mit dem Zug wieder zurückgefahren. Und das war dann der Anfang von einer ausgiebigen Missionsarbeit in der Ukraine. Also nur mal so eine kleine, ich habe so unheimlich viele so Geschichten erlebt. Und das, was ich damit, warum ich das eigentlich sagen will, ist, das hat einfach unheimlich in mir dieses Bewusstsein gestärkt, der Herr ist mit dir, Der lebendige Gott bahnt dir Weg, und zwar dafür, dass du sein Wort sprichst und sein Wort pflanzt, bringt Leben hervor. Also das war das, was mich geprägt hat.
Jetzt muss ich zurück zu zum Thema deiner, wie soll ich sagen, Gefühle zumindest, die du vielleicht verdrängt hast in der Zeit. Wie ist man in dieser Gruppe damit umgegangen? Wusste das einfach keiner?
Das erste
oder wie auch immer? Oder ging man da ganz offen mit um?
Das erste war, dass wir nicht nur über Gemeinschaft gepredigt haben, sondern Gemeinschaft war uns wichtig, sie auch wirklich exemplarisch zu leben. Das heißt, wir waren transparent. Wir haben keine Masken voreinander aufrechterhalten. Das war super. Also habe ich natürlich auch gesagt, wenn mich irgendein schöner Mann angeflogen ist. Und das ging eine Weile so ganz gut, weil einfach dieses Leben so unheimlich faszinierend war, dass ich das, glaube ich, auch sublimiert habe. Sexualität war komplett weggeparkt. Also Homosexualität ging nicht, auf Frauen stand ich null. Also was blieb übrig? Nichts, gar nichts. So, also von daher weggeparkt. Und das Einzige, was es gab noch, war irgendwie mal eine Sünde zu bekennen. Selbstbefriedigung war natürlich Sünde. Und dann wusste man nicht, was man damit sonst machen sollte. Und sie wussten es sonst auch nicht weiter. Ich war, glaube ich, auch der Einzige, der das Problem hatte. So blieb das Jahrzehnte.
Genau. Jetzt hast du gerade selber ein bisschen Gas gegeben. Jahrzehnte. Ich gehe mal einfach einen Schritt weiter. Du bist da irgendwie aus dieser Gruppe, ich sage jetzt mal, rausgeflogen. Ja? Warum?
Also die Gruppe wurde immer enger eigentlich im Laufe der Zeit, so dass es irgendwann für die nicht mehr erträglich war, dass ich mit diesen Sachen gekommen bin und dann auch verstärkt, weil irgendwann hat sich das einfach bei mir auch verstärkt gemeldet und das Verständnis war einfach, Homosexualität ist Sünde, wir sind der Sünde gestorben, laut Römer 6, ihr seid mit Christus gestorben und mit ihm auferweckt, also sind wir der Sünde gestorben, also habe ich damit kein Problem mehr. Da hat niemand von psychologischen Ansätzen gesprochen, von Veränderung oder so. Ich hatte aber ein Problem. Und dafür gab es keine andere Deutungsmöglichkeit für sie als die Aussage, ich hänge der Sünde an, ich will sie eigentlich und infolgedessen kann ich da keinen Platz mehr haben. Ich war allerdings auch, als ich da rausgeflogen bin, noch dagegen. Also ich habe mich noch nicht dazu gestellt gehabt, aber dann fing ein Prozess an.
Wie war der? Also ich weiß, es gibt einen Fernsehbericht, einen ganz kurzen Fernsehbericht über dich, so da wird erzählt, Patrick hat eine Konversionstherapie, heißt das so?
So nennen manche Leute
so irgendwie, das. Also eine Therapie gemacht, die irgendwie dazu, das aus einem
homosexuellen... Genau, also mein Wunsch war ja, wie ich das damals formuliert hätte, frei zu werden. Ich habe das ja nicht als Identität angenommen. Und dafür gab es Ansätze, die allerdings zu dem Zeitpunkt schon, das war so 2012 etwa, nicht mehr wirklich breitflächig angenommen worden sind, weil einfach schon die Evidenz zu kräftig war, dass diese Veränderung nicht stattfindet. Trotzdem habe ich sie gesucht und dort war der erste Begegnungspunkt mit meiner eigenen Homosexualität. Bis dahin habe ich sie ja nur komplett unterdrückt sozusagen. Jetzt habe ich dem in die Augen geschaut. Und in dieser Therapie wurden viele Themen bei mir angesprochen, die waren nachträglich gesehen sehr wichtig und gut, insbesondere so das Thema mein Konflikt mit meiner eigenen Männlichkeit. Wobei das Verständnis war, dass wenn ich diesen Konflikt löse, also wenn ich mich mit meiner eigenen Männlichkeit besser identifizieren kann, das Verständnis war, das hat mein Vater mir zu wenig übertragen und deswegen habe ich dann auch nicht mit den anderen Jungs mich als Mann gefühlt und deswegen bin ich so geworden. Dass ich mich aber mit den anderen Jungs nicht so wohl gefühlt habe, weil ich schon so war. Das ist natürlich nochmal ein anderer Ansatz. Da habe ich ziemlich gekämpft mit. Auf jeden Fall, das Gute an der Therapie war, dass ich solche Themen angepackt habe. Und im Grunde war die nicht sehr anders von einer therapeutischen Arbeit, die ich danach auch nochmal gemacht habe, die jetzt gar nicht mit diesem Ziel, nur das Problem war einfach das Ziel. Wobei viele Leute sagen, oh, diese Konversionstherapie, die gibt den Leuten Hoffnung und stürzt sie in den Selbstmord. Also ganz kurz, und sowas gab's auch. Ich bin dieser Sicht nicht, weil das, was wirklich das Problem ist, ist die Theologie, die die Leute dazu führt, die mich, bis ich 47 war, dazu geführt haben, einen ganz wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit nicht annehmen zu können. Und dadurch auch das Verständnis zu haben, ich bin falsch. Glücklicherweise habe ich in Gott persönlich so eine Geborgenheit gehabt, dass es nie dazu geführt hat, dass ich das Gefühl hatte, Gott nimmt mich nicht an. sondern ich habe einfach auch zu viel erlebt mit ihm, wo ich einfach immer wieder die Evidenz vor mir hatte. Viele Leute haben das aber, dass sie einfach sich von Gott auch ausgeschlossen fühlen. Also insofern glaube ich nicht, dass eigentlich die Therapie das Problem ist. Ich hätte sie überall gesucht, selbst heute redet man ja von dem Verbot, selbst wenn sie verboten gewesen wäre, das wäre nicht der Punkt gewesen. Ich wollte ja unbedingt anders werden. Und nebenbei hat es für mich ein Gutes. Ich habe da zum ersten Mal Schwule getroffen.
So, irgendwie hast du deine Homosexualität angenommen. In dem, sagen wir, wie lange Jahre?
Ich habe mich erstmal damit immer wieder offener auseinandergesetzt, was ich eigentlich fühle. Ich habe das nicht mehr verdrängt. Es durfte sein, auch dadurch, dass ich in der Therapie ausgesprochen habe, durfte es erstmal mir selbst gegenüber sein. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, warum soll ich nicht einfach auch mal welche kennenlernen? Und dann habe ich das erstmal über Facebook gemacht, nicht in Deutschland, sondern ich spreche ja mehrere Sprachen und war ja in vielen Ländern, also lieber außerhalb, und habe ich ein Facebook-Profil angelegt und da habe ich dann einen Mann getroffen, also wo ich lauter schwule Kontakte dann hatte, einen Mann getroffen, der in seinem Profil ein Kreuz hatte, in El Salvador. Und da ich sowieso nochmal nach El Salvador wollte, weil ich dort auch was richtigstellen wollte, habe ich den dann dort getroffen. Und ja, das war José. Und das war mein erster Sex. Aber nicht nur das, sondern einfach ein unheimlich schönes Erleben von es durfte sein und ganz tief in mir das wahrnehmen, Jesus ist dabei. Ich darf jetzt einfach ich sein.
José ist heute dein Mann.
Genau. Mhm. Und vorher war es eigentlich immer, ich hatte zwischendurch sogar, war ich noch verlobt mit einer Frau, ich kürze das jetzt ab, das war alles innerhalb von 2 Jahren. Vorher war es irgendwie immer so, ich fahre ein Auto mit links drall gerade, immer mit Kraft. Und jetzt auf einmal konnte das einfach fahren. Und das, dann wusste ich, hey, das ist es. Und nicht lange danach ist er dann nach Deutschland gekommen und das war dann für uns so der Punkt, wo wir entschieden haben, wir wollen zusammen sein und hatten dann erst noch eine Fernbeziehung, dann ein Jahr später ist er nach Deutschland gekommen und noch ein Jahr später haben wir geheiratet.
Und jetzt warst du in der Zeit in einer Gemeinde, diese Zeit der Therapie und so, da gehörst du zu einer Gemeinde, anderes christliches Umfeld als vorher, aber wie haben Menschen reagiert? Dass du jetzt plötzlich nicht mehr kämpfst dagegen, sondern sagst, nee, ich nehme das an, ich will so leben, das ist José, wie auch immer.
Also auch dort war ich transparent von vornherein, die wussten um die Therapie und haben mich dafür gestützt und waren ganz tolle Leute, kann ich echt sagen. Aber das klassische Verständnis einfach, wie es im evangelikalen Umfeld einfach Usus ist, Homosexualität ist nicht gut. Also einzige Möglichkeit, sie muss verändert werden. Und deswegen haben sie mich unterstützt für diese Therapie. Und als ich dann kam und gesagt habe, José kommt jetzt, und es ist gleichzeitig für mich die Entscheidung, ich werde diese Therapie nicht mehr, jedenfalls nicht mehr mit dem Ziel machen, mich zu verändern. An dieser Stelle hatten die dann echt Probleme. Mit anderen Worten, ihre Liebe und ihre Intensität für mich da zu sein, führte dazu, dass sie mir wirklich intensivst auch versucht haben beizubringen, warum ich einen falschen Weg gehe. Und 7-seitige E-Mails, die gut waren, weil sie mich dazu geführt haben, meinen Weg auch zu reflektieren und selbst dann auch begründen zu müssen und dann auch zu können, warum ich zu einer anderen Überzeugung gekommen bin, einschließlich des Blicks auf die Schrift.
Jetzt würde ich gerne mit dir noch ein bisschen drüber reden, was wir vielleicht von deiner Geschichte lernen können. Das heißt ja hier die anderen Schuhe, ne? Also wir gucken ja jetzt praktisch durch deine Augen auf deine Geschichte, aber auf Gemeinde, wir sind selbst eine Gemeinde. Ich habe 2 Leute per Mail auch ein paar Interviewfragen gestellt, die vor einigen Jahren hier zu unserer Gemeinde gehörten. Sie waren nicht Mitglieder, aber sie gehörten zum Freundeskreis, sind 2 Männer, ein Paar, und ich habe ihnen ein paar Fragen gestellt und habe gedacht, ich zitiere mal aus ihren Antworten. Das haben Menschen also praktisch, die in unserem Kontext da waren, so empfunden. Und mich würde dann interessieren, wie ist das typisch? Ist das ein Blick, den du auch hast? So, ich sag mal, ich zitiere mal Sebastian, der von seiner Kindheit spricht und sagt: Mein Grundgefühl war immer, dass ich nicht dazugehöre und nicht richtig bin. Ich bin in einem pietistisch geprägten Elternhaus aufgewachsen und daher auch mit der Grundüberzeugung, dass es Gott gibt. Die Existenz Gottes stand für mich nie in Frage. Ich musste dann aber feststellen, dass ich laut Bibel und deren Auslegung in unserer Gemeinde, aber auch in christlicher Sicht, nicht richtig war. Kurzum, kein Platz in der Gesellschaft und kein Platz bei Gott. Nie richtig. Er erzählt dann davon, dass er gleichzeitig dachte, wenn ich so bin und lebe, dann werde ich irgendwann noch in der Hölle landen. Er schreibt also, kein Platz im jetzigen Leben, keinen im Leben danach. dieses Grundgefühl, nicht richtig zu sein. Er sagt dann irgendwo hinten, ich weiß nicht, ob das allen homosexuellen Menschen oder transsexuell, wie auch immer, so geht. Für ihn war das so. Würdest du das teilen? Ist das so ein Grundgefühl oder hast du das anders erlebt?
Also ich habe es erstmal an dem Punkt genauso erlebt, dieses Nicht-Dazugehören. Die anderen sind anders und man fühlt sich ausgestoßen und man hat eine Sehnsucht dazugehören. Jeder Mensch hat Sehnsucht nach Zugehörigkeit und also, den kannst nicht andocken.
Erlebst du das auch, wenn du in dieser Zeit, wo du 25 Jahre sagst, das ist falsch?
Ja, trotzdem. Definitiv. Gerade dann. Also ich laufe an einer Gruppe von jungen Männern vorbei, die da Volleyball spielen und ich habe Sehnsucht, dazuzugehören. Das ist so eine tiefe Verletzung auch in mir, die ich noch immer nicht ganz bewältigt habe. Also dieses Nicht-Dazugehören, aber der andere Aspekt davon ist natürlich nicht zu Gott, also dass ich bei Gott ein Problem habe. Da hat mir natürlich geholfen, dass ich wirklich so intensiv auch anhand dieser Schriftstellen, wie zum Beispiel Jesaja 49 Stellen und viele andere, mir gezeigt worden ist und dass ich das tief aufgenommen habe, dass Gott für mich ist und mit mir ist und mich autorisiert, dass das eigentlich nicht sein konnte. Und trotzdem habe ich das Gleiche eigentlich auch empfunden, nämlich es war immer so ein Fragezeichen. Also komisch. Römer 1 sagt, weil sie der Schöpfung Anbetung brachten und nicht dem Schöpfer, deswegen sind die dahingegeben in schändliche Leidenschaften und Begierden, ihre Leiber untereinander zu schänden. Bin ich das? Und das konnte aber auch wieder nicht sein, weil dazu ist meine Beziehung zu Jesus, aber vielleicht ist es einfach der Beweis dafür, dass ich diese Sehnsucht habe, ist vielleicht der Beweis dafür, dass doch einfach was grundfalsch ist bei mir. Und das war immer so, vielleicht bete ich ja doch, ich spiele Cello, vielleicht bete ich ja irgendwie die Schöpfung an. Also nicht, diese Unsicherheit war immer so wie so eine schleichende Unsicherheit, die ganzen Jahre immer. Die wurden natürlich auch, diese Zweifel haben ja die anderen auch gehabt und wir haben uns ständig auch gegenseitig in Frage gestellt, was ja zum Teil auch mal gut sein kann, aber das war auf diese Weise halt so eine Unterminierung von Zweifel.
Also nicht nur falsches Handeln, sondern falsches Sein.
Genau.
Ich bin falsch.
Ja.
Okay.
Denn, das will ich noch dazu sagen, gehandelt habe ich ja gar nicht.
Ja.
Ich war ja ganz treu enthaltsam. Mhm. Und das hat mir vielleicht auch in gewisser Weise geholfen. Ich habe mein Gewissen nicht übertreten, aber wer von euch will das bis 47? Also es ist halt schon wirklich ein Stück der Persönlichkeit weggeparkt.
Jetzt will Kirche ein Ort sein, an dem der Mensch angenommen ist, wie er ist. Authentizität, echt sein. Die beiden schreiben in ihren Mails so ein bisschen, Kirche ist nicht der erste Ort, wo ich denke, dass ich kann darüber reden. Also das, ich habe auch ein bisschen gefragt, wie habt ihr das bei uns empfunden? Sie erzählen so ein bisschen, ja, in persönlichen Gesprächen haben wir durchaus auch Annahme erlebt und Interesse an uns, nicht gleich Ablehnung, aber trotzdem kann man sich nicht sicher sein, sozusagen. Das ist vielleicht in manchen anderen Zusammenhängen außerhalb der Gemeinde noch einfacher. Mhm. Was würde Kirche zu einem sicheren Ort machen? Das ist eigentlich, für mich ist das die wichtigste Frage, mit der ich in dieses Interview gehe. Was würde Kirche hätte es für dich, hast du heute eine Gemeinde? Gibt es eine, wo du hingehst?
Nein. Also nein. Ich gehe mal hier und dort, aber nein.
Okay. Ist das einer dieser Gründe? Kirche ist
ein großer Mangel für mich.
Ja.
Ja.
Was würde Kirche zu einem sicheren Ort machen?
Ich habe, aus meiner Erfahrung selber und auch aus vielen Gesprächen mit anderen schwulen Christen folgende Beobachtung gemacht. Es gibt drei Gruppen von Kirchen. Die einen sind die, wo von vornherein ganz klar ist, Homosexualität ist Sünde und gelebte Homosexualität gar nicht. Das war eigentlich so diese Gemeinde, wo ich da war, das waren tolle Leute, aber trotzdem die Überzeugung war die, ging also gar nicht. In so einer Gemeinde willst du als schwuler Mensch, jedenfalls wenn du dann dazu gekommen bist, schließlich nach vielen, vielen Kämpfen, dass du dich jetzt so annimmst, hast du da nichts mehr zu suchen. Also willst du einfach nicht mehr. Nee. Du willst nicht ständig noch mit deinem eigenen Zweifel nochmal konfrontiert sein, in Person der anderen Person, Leuten, denen du selber 20 Jahre gehabt hast. Nee. Zweite Gruppe, eine Gemeinde, wo der Pastor offener ist, der hat nämlich ein bisschen besser die Bibel gelesen, da muss man schon ein bisschen besser die Bibel lesen, als nur ganz an der Oberfläche, oder hat vielleicht auch mal Seelsorge gemacht und gemerkt, dass wenn er diese Bibelstellen so wörtlich ansitzt, mit diesen schlechten Übersetzungen, die wir heute haben, dann führt das irgendwie nicht zu Leben. Normalerweise ist Seelsorge und Schrift und Wort Gottes führt zu Leben und es funktioniert nicht. Das heißt, manche Pastoren haben dann irgendwie angefangen zu zweifeln, ob das diese klassische, traditionelle Auslegung überhaupt passt. Das heißt, ich kann mich jetzt dem Pastor anvertrauen. Ich wäre zum Beispiel bei euch, ich könnte dir das jetzt erzählen und wirst mir vielleicht sagen, hey, du bist noch in dem mit dem Hauskreis, dem und dem kannst du das auch sagen. Ich glaube, die haben da kein Problem. Okay, Manche schwule Christen sagen, okay, das ist für mich gut, Hauptsache ich kann da sein. In vielen solchen Gemeinden ist es dann noch so, du kannst da sein, du kannst auch kommen, bist auch willkommen, aber natürlich nicht mitarbeiten, weil es liegt ein Makel auf dir. Also da wollen einfach auch schon ganz viele fliehen. Aber selbst wenn dieser Makel nicht offiziell liegt, ich war jetzt in einer Gemeinde, wo ich von vornherein mich dem Pastor gegenüber geoutet habe, das war, konnte ich sagen, eine ICF, der war ganz super lieb und hat auch gesagt, du bist auf jeden Fall willkommen, aber ich wusste, von ihm sind auch die Hände gebunden, aufgrund seiner Denominationsstruktur dürfte ich da nicht, jedenfalls keine leitende Verantwortung haben. Und ich kenne viele schwule Christen, die sagen, will ich einfach nicht. Denn eben, ich habe lange genug damit gekämpft. Und schon mal, ihr erzählt euch ja wahrscheinlich mal so ab und zu auch mal vielleicht Beziehungsprobleme oder so. Jedenfalls hoffe ich das, wenn ihr offen seid. Das sind ja auch Dinge, die uns wirklich tangieren. Und Gemeinschaft hat was mit Transparenz zu tun, sonst ist sie keine Gemeinschaft. Wenn ich jetzt aber unter euch wäre, also ich weiß, sag ich mal, wenn ich jetzt unter Christen wäre, von denen ich weiß, ich kann meine Beziehungsprobleme aber nicht erzählen oder nur ganz ausgewählten Leuten. Ja, was ist das denn für eine Gemeinschaft? Sprich, dritte Gruppe, und davon gibt's leider ganz, ganz wenig, sind diejenigen, wo einfach es egal ist. Ich glaube, für Gott ist es auch egal, weil er blaue und rote geschaffen hat. Aber das ist jetzt meine Überzeugung. Und da könnte ich ganz normal, wie jeder andere, von allem erzählen, was mich tangiert, einschließlich meinen Beziehungsfreuden und Problemen. Das ist, gehört einfach auch dazu. Oder auch teilhaben lassen oder mit meinem Partner zusammen da sein. Oder, was ja auch ganz häufig ist, das hat mich geschmerzt. Ich habe gesehen, wie die Leute sich gefreut haben, wenn sich zwar ein Paar gefunden hat. Und bei mir haben sie sich nicht gefreut. Was das mit einem macht, gell? Das ist, und ich will auch, dass man sich freut, dass sich die zwei gefunden haben, so. Das heißt, zu deiner Frage, wie müsste es sein?
Was macht Kirche auch zu einem sicheren Ort?
Das Bewusstsein, die Leute haben vielleicht eine Phase selber durchlaufen, wo sie schlucken mussten und sind dazu gelangt, dass ich einfach der sein darf, der ich bin. Und man zweifelt deswegen nicht mehr an meiner Heiligkeit und der Heiligkeit von anderen Leuten. Also diese Gruppe, diese dritte Gruppe, und das ist mein großer Wunsch, dass es immer mehr Gemeinden gibt, wo das so ist, weil es einfach, wenn man keine richtige Gemeinschaft hat, dann ist es einfach sehr schwer als Christ.
Ich lese noch mal ein Zitat vor, da geht es so ein bisschen drum, wie offen kann man reden und wie ist die Kultur in dieser Gemeinde? Ich habe sie gefragt, worin bestehen Verletzungen, die Kirche Menschen möglicherweise zufügt, manchmal ohne es zu merken. So, das war meine Frage. Und er schreibt, hauptsächlich, wenn in marginalisierender Weise über Randgruppen geredet wird, ohne dass es den Leuten vielleicht bewusst ist. Wie ich oben gesagt habe, nicht geoutete Leute, also ich bin da drin und habe noch nicht über mich gesprochen, hören ganz sensibel zu, was gesagt und was nicht gesagt wird. Ich denke, das Beste wäre daher, offen über das Thema zu reden, ganz gerne auch mit unterschiedlichen Meinungen, aber immer wertschätzend gegenüber der Meinung anderer Menschen. Also diese Frage, wenn, und das nehme ich jetzt einfach mal an, ich weiß nicht, ob es Gemeinden gibt, wo alle gleich denken über das Thema, da sind verschiedene Meinungen. Könntest du irgendwie helfen, kann ich offen sein, ohne dass ich verletzt bin?
Wenn ich jetzt bei euch Mitglied wäre, und wir hätten jetzt hier nicht diese offizielle Runde, und ich hätte jetzt jedes alleine gesagt, dann würde ich sagen, das Beste, was du hättest tun können, wäre genau so eine Runde hier zu machen. Das heißt, dass man nicht in diesem Deckel bleiben muss, sondern dass du dich als jemand, der Verantwortung hast für die Runde, für die Gemeinde, für die Gemeinschaft, dahinter stellst und es offen machst. Weil dieses Versteckspiel, das ist sowas von anstrengend. Und es hat einfach mit Gemeinschaft nichts zu tun. Also das ist, ich würde es auch schwulen Christen empfehlen, dass sie sich outen, aber dazu muss man erstmal in der Lage sein, weil man erstmal noch selber damit genügend zu tun hat, wie muss ich die Schrift verstehen, wie darf ich das, sich selbst lange verurteilt hat und so weiter, dann hat man oft nicht die Kraft dazu. Dann bräuchte man jemand, wo ganz klar ist, so, hier, der Patrick, der ist so, ich, der Christoph, stehe dahinter, er darf sein, der er ist, und dann brauche ich nicht mehr immer überlegen, oh, der darf es nicht wissen, der darf es nicht wissen und so weiter. Und mit wem ich über meine Beziehungsprobleme spreche, dann werde ich mir dann schon die aussuchen, die da am wenigsten Probleme mit haben. Also das wäre so, was ich mir wünschen würde.
Ich mache noch ein Zitat zum Schluss. Also dann höre ich auf mit diesen Zitaten. Da geht es auch nochmal darum. warum das zu sich stehen, das Echtsein, das Outing, warum das so wichtig ist. Er sagt, er schrieb, vielleicht ist euch das manchmal nicht bewusst, warum das für uns so ein Thema ist. So, also dieses zu mir stehen dürfen. Er sagt dann, warum man vorsichtig sein sollte, sich in einer Kirche zu öffnen. Es war für mich immer wieder die Sorge, nicht angenommen, sondern eher verurteilt zu werden. In der Kirche, gerade in einer jungen Gemeinde, sieht man ein anderes Ideal als das, was man als homosexueller Mann lebt. Junge heterosexuelle Paare, die auf dem Weg sind, Familie zu gründen. Das ist die wahrgenommene Norm, in die man aber selbst nicht passt. Ich bin Christ zweiter Klasse oder gar Mensch zweiter Klasse, und er nennt ein Fremdwort dafür. Heteronormativität. Also das Unbewusste, das ist normal. Jemand sieht einen Ring an meinem Finger und fragt mich nach meinen Kindern. Kein Gefühl dafür, dass ich ja vielleicht gar nicht mit einer Frau verheiratet bin. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich dich eigentlich fragen wollte. Wo kamen wir her?
Ich bin gerade auch um zu überlegen, was du am Anfang gesagt hast.
Okay, vielleicht wollte ich ihn einfach nur zitieren.
Nee, was war da am Anfang?
Ich hatte eine Frage. Ich hatte eine Frage.
Was war der Anfang von dem Zitat?
Warum man vorsichtig sein sollte, sich zu öffnen. Also diese Frage, genau. Warum ist Outing so wichtig und wie könnte Gemeinde sein, dass das leichter wird? Wo könnten wir sensibler werden? Das ist eigentlich meine Frage. Siehst du da Punkte, wo du sagen könntest, hey, fällt euch das auf?
Also, merkt ihr das? Erst, warum ist Outing wichtig? Zweitens, wie könnte Gemeinde das anders sein? Outing wichtig, also ich habe zum ersten Mal den Rauswurf erlebt in der Mission. Nach 25 Jahren intensivster Gemeinschaft. Auf einmal bist du persona non grata. Was macht das mit mir? Naja, also das sind die eine oder andere Verletzung. Übrigens kann man sich vorstellen. Dann bin ich in der Gemeinde, die mich super toll aufnimmt. Jetzt habe ich mich entschieden, mein Schwulsein zu leben. Ich oute mich. Bin zwar nicht persona non grata, sondern liebevoll korrigiert, aber ich bin falsch. Das heißt, Gemeinschaft ist wieder abgebrochen. Ist nicht so einfach. Entweder entwickelt man da eine Elefantenhaut oder sagt sie, ey, weißt du was, ich habe die Nase voll. Dann bin ich umgezogen nach Heidelberg und habe dann eine Gemeinschaft gesucht und habe gedacht, okay, ich bleibe jetzt hier einfach inkognito. Ich will Lobpreis machen, ich will dabei sein, ich will Wort Gottes hören, aber darauf habe ich keine Lust mehr. Und kurz danach hat er eine Predigt gehört, wo ich dann auch wusste, es war gar nicht so verkehrt. Ich war dann auch nicht stabil dafür. Das ist zum Thema Outing wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt aber Gemeinschaft haben will, und ich denke immer an diesen Versen, 1. Johannes 1,7, wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander. Im Licht heißt also transparent, es ist alles sichtbar, es ist alles offensichtlich. Wenn ich Licht anschalte, sehe ich, hier sieht man alles. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt, wenn ich das Verständnis habe, dass Gemeinschaft sowas ist, wo man im Licht wandelt und dadurch zusammengefügt wird und richtig intensiv, so wie Glieder am Leib zusammen sind, dann heißt das, dass ich das nicht verstecken kann und dann muss ich einfach sicher sein, das geht. Und deswegen habe ich mich dann einfach entschieden, fortan, wenn ich zu Gläubigen komme, dann oute ich mich von vornherein. Was ich kann, weil ich einen ziemlich heftigen Prozess hinter mir kann, aber ich würde mal sagen, hinter mir habe, aber ich würde mal sagen, 80-90% können das nicht. Oder ich weiß jetzt nicht, kommt drauf an, wer in welcher Lage ist. Aber dazu braucht man schon eine ziemliche Stärke und auch eine ziemliche Sicherheit über seine Beziehung mit Gott. Und viele Leute haben auch die dann nicht, weil sie immer in Frage gestellt worden sind. Das ist der Punkt mit dem Outing. Das andere war die Frage...
Heteronormativität,
Ja, ich wollte noch darauf hin, wie müsste die Gemeinde anders sein, hast du gefragt.
Ja, genau, also ja? Das hat damit zu tun.
Also ich kann einfach sagen... Ticken
wir vielleicht so, dass wir gar nicht merken, wo Menschen durch das, wie wir reden, denken, sich am Rand fühlen.
Genau, für mich ist das Entscheidende geworden, ich verstehe total, wenn andere Gläubige mich nicht verstehen können. Ich kann auch einen Transsexuellen nicht verstehen. Und ich kann vieles nicht verstehen, vor allem nicht nachfühlen. Aber... Und ich glaube, das ist das, was Jesus macht und was ich so ein bisschen fordere oder einladen würde dazu oder meine, dass normal wäre oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Zuhören. Denn jeder Mensch, also sagen wir mal so, die Liebe Jesu bringt mich dazu, dass ich dir zuhören kann. Einfach erstmal wahrnehmen kann, oh, der hat also irgendwie eine Not, eine Last, so ist. Einfach zuhören. Und das ist Liebe. Und das würde, glaube ich, schon ausreichen, wenn wir uns einander zuhören. Und es gibt wirklich noch andere Themen als Homosexualität, obwohl es da ziemlich hochkocht. Und ich glaube, es kocht genau deswegen hoch, weil Jesus uns darauf aufmerksam machen möchte, dass wir eigentlich ein ganz anderes Problem haben als die Homosexualität. Das Problem heißt Liebe. Das heißt, Liebe in dem Sinne, ich höre zu, der andere darf sein, wer er ist, und ich überlege dann und frage dann und bete dann, was ich damit mache. Einfach dieses Aufgeklapptsein. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende und das Primäre, wo Jesus uns irgendwo hinführen möchte.
Ich glaube, unsere Zeit ist vorbei. Ja, sie ist tatsächlich homo.
Und dann erlöst sich das mit der Heteronormativität auch, weil nämlich dann auf einmal nicht nur noch heterosexuelle glückliche Pärchen da sind und auf einmal nicht die Hinlade runtergeht, wenn auf einmal zwei Männer zusammen sind und man sich nicht freut, dann ist man einfach Jesus-normativ und Jesus ist in jedem Menschen anders.
Obwohl die Zeit rum ist, eine Frage stelle ich dir noch, nämlich einfach, gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch sagen? Dann, also, drei Sätze. Du sagst, hey, aus meiner Geschichte.
Erstens, ich fände es super, wenn es gibt sicher ein paar von euch, wo die sich fragen, ja, was mache ich mit der und der und der Bibelstelle? Ich fände es super, oder auch, dass ihr einfach ein Problem damit habt, dass ihr es sagt und euch damit auseinandersetzt, denn das ist ein Zeichen von eurer Liebe zu Leuten, denen es so geht wie mir. Wenn ihr das euch da zweitens, das habe ich schon gesagt, mit dem Zuhören. Und drittens, ich finde es total super, dass ihr das hier macht. Ja, im Ernst, weil es gibt ganz, ganz wenige Gemeinden, die den Mut haben, es anzupacken. Viele haben einfach auch Angst. Es outet sich tatsächlich jemand und die Gemeinde bricht auseinander. X-fach passiert. Und dass ihr das Thema anpackt, noch bevor das so ist, das finde ich echt ganz großartig. Das ist für mich auch ein totales Hoffnungszeichen, weil daran sehe ich, dass die Zeiten sich ändern. Und genau. Also geht auch offen, das wäre auch noch ein Wunsch, dass ihr einfach offen damit umgeht, wo ihr ein Problem habt und wo ihr kein Problem habt. Und wenn ihr da hinkommt, dass ihr LGBT, also alle die ganzen anderen, einladen könnt und das sichtbar machen könnt, das wäre total super. Weil Leute wie ich suchen eine Gemeinde. Also das ist halt total schwierig, Anschluss zu finden, wo man weiß, ich darf da zu Hause sein. Und was anderes ist ja Gemeinde nicht.
Patrick, ich danke dir sehr für deine Offenheit. Letzten Sonntag war das schon so, dass jemand sehr offen erzählt hat. Heute ist das wieder so, du hast sehr offen erzählt. Vielen, vielen Dank dafür.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.